2. Shalom.
Noch etwa 6 Stunden lang haben wir in unserem jüdischen Kalender Freitag, auf Hebräisch Yom Shishi. Freitag, Yom Shishi, den 22. Sivan 5784. Und dann in 6 Stunden geht ja die Sonne unter. Und mit dem Sonnenuntergang bricht unserer Tradition gemäß schon der nächste Tag an, der Samstag, der Schabbat. Und zur Einstimmung auf unseren wöchentlichen Ruhetag wird's jetzt hier bei uns auf Bayern 2 jüdisch. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz Yiddishkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Freitagsfunkstädtel. Irene Hasenberg kommt am 11. Dezember 1930 in Berlin zur Welt. Weil sie Juden sind, flüchtet Irene mit ihrer Familie Ende 1937 in die Niederlande. Aber auch dort ist sie nicht sicher, denn die Deutschen überfallen die Niederlande und so wird Irene zuerst ins Durchgangslager Westerbork eingesperrt und dann nach Deutschland verschleppt, ins Konzentrationslager Bergen-Belsen in Niedersachsen. Trotz allem, Irene hat Glück, denn als sie 14 Jahre alt ist, gelangt sie über einen sogenannten Gefangenenaustausch in die Schweiz. Von dort aus schickt man sie weiter in ein Lager der Vereinten Nationen in Algier. Verwandte schließlich helfen ihr dann, in die USA zu kommen. Dort lernt sie beim Studium ihren Mann kennen und aus Irene Hasenberg wird Irene Batter. Was für ein Leben! Vor einer Woche hat die Shoah-Überlebende in Washington in der deutschen Botschaft das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen für ihren Beitrag zur Erinnerung an die Shoah und zur Versöhnung. Unsere Shalom-Reporterin in Washington, Isabel Karas, hat sich mit Irene Batter getroffen, sozusagen mit einer der letzten Zeitzeugen.
Irene Batter ist fast 2 Köpfe kleiner als die meisten Menschen um sie herum. Aber wenn die 93-Jährige anfängt zu sprechen, hören ihr alle zu.
If you were in the camps,
wenn du in den Konzentrationslagern warst, wenn du diese Luft gerochen und die Stille der Toten gehört hast, hast du die Pflicht, darüber zu reden. Sonst lässt du die Toten ein zweites Mal sterben.
So zitiert Irene den Friedensnobelpreisträger Elie Wiesel. Auch er hat den Holocaust überlebt und die Welt immer wieder an das erinnert, was geschehen ist. Einer der Gründe dafür, dass auch Irene ihre Geschichte in den letzten Jahren immer und immer wieder erzählt. Geboren wird sie 1930 in Berlin als Irene Hasenberg. Nachdem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, entscheiden ihre Eltern, in Deutschland können sie nicht bleiben. Also fliehen sie 1937 mit Irene und ihrem Bruder Werner in die Niederlande, in das gleiche Viertel in Amsterdam wie auch Anne Frank und ihre Familie. Die glückliche Zeit hält auch dort nur kurz an. 1940 übernehmen die Nazis die Macht, 1942 beginnen die Deportationen.
It was a very sad time.
Es war eine sehr traurige Zeit, denn zu diesem Zeitpunkt wurden die Juden aus Amsterdam deportiert und so blieben die Schulbänke nach und nach leer.
Auch die von Irene und ihrem Bruder. Am 20. Juni 1943 werden sie zusammen mit ihren Eltern nach Westerbork deportiert, ein sogenanntes Durchgangslager. Regelmäßig fahren ab hier Züge nach Auschwitz und Sobibor in die Vernichtungslager. Dass Irene und ihre Familie nicht dort landen, liegt an einem Plan ihres Vaters. Noch in Amsterdam hat er für seine Familie ecuadorianische Pässe bestellt. Seine Hoffnung, als ausländische Juden von den Nazis eingetauscht zu werden, gegen im Ausland gefangen gehaltene deutsche Staatsbürger.
Wir hatten die Pässe schon aufgegeben. Und dann kam eines Tages ein Paket. Es war wirklich ein Wunder, denn jetzt waren wir nicht mehr nur Juden, die ins Vernichtungslager deportiert werden sollten, sondern wir waren jetzt Austauschjuden.
Als solche kommen Irene und ihre Familie Anfang 1944 ins niedersächsische KZ Bergen-Belsen. Eine erträgliche Zwischenstation auf dem Weg in die Freiheit, hoffen sie. Aber es kommt anders.
Bergen-Belsen war ein horrible Camp, gruesome.
Bergen-Belsen war ein furchtbares Lager, grausam. Meine Eltern mussten hart arbeiten, 6,5 Tage die Woche, von frühmorgens bis abends. Es gab kaum etwas zu essen, aber am schlimmsten waren die hygienischen Bedingungen.
Nach knapp einem Jahr kommt es dann doch noch zum Austausch. Irene und ihre Familie dürfen das Lager verlassen. Doch ihr Vater stirbt kurz darauf. Ihre Mutter und ihr Bruder kommen ins Krankenhaus. Irene muss alleine weiterreisen. Erst in ein Lager in Algerien, dann in die USA. Hier absolviert sie die Highschool, geht aufs College und macht ihren Doktor im Bereich Wirtschaftswissenschaften. Später wird sie Professorin an der Universität von Michigan. Viele Jahrzehnte spricht Irene nicht über ihre Vergangenheit, bis sie zu einer Gesprächsrunde über Anne Frank eingeladen wird und feststellt:
Anne Frank, she'll never talk again.
Anne Frank wird nie wieder sprechen. Aber ich bin hier, ich habe überlebt. Und so habe ich diese Verantwortung erkannt und angefangen zu reden. Und ich werde es tun, solange ich kann.
Bayern 2. Shalom.
Eisenbahn nach Norden, Rakevet Letzafon, Asaf Amdurski, Liedermacher, Sänger, Produzent. 7 Instrumente spielt Asaf und er sagt, ob Rock, ob Pop oder Dancefloor, ich fühle mich mit allem gleichwohl.
Bayern 2. Shalom.
Unser Radiorabbiner Joel Berger will uns jetzt Denkanstöße mitgeben in den kommenden Schabbat. Der beginnt bei uns in Bayern, wie gesagt, in etwa 6 Stunden. Morgen Vormittag beim Schabbatgottesdienst in der Synagoge lesen wir unsere Tora weiter. Im betreffenden Wochenabschnitt werden wir stoßen auf den Gegensatz zwischen sachlicher und gefühlsmäßiger Wahrnehmung der Welt. Oder was das anrichten kann, wenn man nicht sachlich und nüchtern informiert, sondern ungehemmt und unüberlegt seine Befindlichkeit in die Welt hinausbläst. Vayidaber Adonai, und es sprach der Herr El Moshe zu Moses, Lemor, und sagte, Shelach lecha, sende aus für dich, Anashim, Männer, Veyaturu et Eretz Kanaan, und sie sollen erkunden das Land Kanaan. Morgen lesen wir aus unserer Tora den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 37. Diesen Leseabschnitt finden wir im 4. Buch Mose, im Sefer Bamidbar. Und diese Parashat HaShavua mit der Nummer 37 heißt, Sie haben es vielleicht bemerkt, Shelach Lecha, sende aus für dich.
Das Volk Israels steht an der Schwelle zum versprochenen Land, an der Schwelle zum Lande Kanaan. Das schickt Moses 12 Kundschafter aus, die sich in Kanaan umschauen und umhören sollen. Als die Kundschafter zum Volk zurückkommen, berichten 10 von ihnen wahre Schreckensgeschichten von übermächtigen und furchterregenden Feinden. Damit versetzen diese 10 Kundschafter das sonst so selbstbewusste Volk in blanke Angst. Die Israeliten fühlten sich, als würde der Himmel über sie einstürzen. Unvorstellbar, dass sich ein Volk durch solche Schauergeschichten verunsichern lässt. Ein Volk, das am eigenen Leibe erlebt hat, wie sich zu ihrer Rettung ein ganzes Meer teilt und wie ihre früheren Sklaventreiber, die bestens ausgerüsteten Ägypter, mit Ross und Reiter im Wasser versinken. Unsere nachbiblische exegetische Literatur, der Midrasch, beschreibt die Geschehnisse ausführlich. Nach ihrer Rückkehr ins Lager der Israeliten gehen die 10 Kundschafter zu ihren Familien und zeichnen dort ein düsteres Bild. Wehe uns, rufen sie, unsere Töchter werden gefangen genommen, unsere Söhne ermordet und unser Besitz geplündert. Die Gerüchte machen schnell die Runde. Innerhalb weniger Stunden ist das ganze Volk in Aufruhr und bekommt in seiner Aufgeregtheit die positiven Berichte gar nicht mehr mit. Die positiven und ermutigenden Berichte der beiden Kundschafter namens Kaleb und Jehoshua. Das Volk belagert seinen Anführer Moses und verlangt, nach Ägypten zurückzukehren. Unsere Tora schildert uns die Verbitterung der Israeliten auf die düsteren Berichte der Kundschafter, doch anscheinend waren es nicht die Berichte über angebliche Riesen und über uneinnehmbare Städte, die das Volk so verunsichern und wehklagen lassen. Unsere Tora beschreibt uns, dass der eigentliche Aufstand erst nach einem weiteren Ereignis stattfindet. Erst als die Kundschafter die Art und Weise beschreiben, wie sie sich in Kanaan inmitten dieser angeblichen Riesen gefühlt haben. Denn sie berichten, ich zitiere, »Und wir sahen die Söhne der Riesen, wir fühlten uns in unseren Augen wie Heuschrecken neben ihnen.« Gleich im nächsten Vers heißt es, »Und die ganze Gemeinde erhob ihre Stimme und heulte in jener Nacht und sprach, »Wären wir doch im Land Ägypten oder in der Wüste gestorben!« Offenbar treiben die Worte der Kundschafter, wie füllten uns wie Heuschrecken neben ihnen das Volk tragischerweise und sinnloserweise in die Verzweiflung. Denn das Volk hat ja keine Angst vor den Riesen, weil die Israeliten wissen, dass sie Anführer haben, die jedes Hindernis überwinden können. Schließlich hat Moses sie durchs Schilfmeer geführt. Schließlich haben sie unter Josua und Hur das bösartige Volk Amalek besiegt. Aber als sie hören, dass die Kundschafter, die Fürsten ihres Stammes, behaupteten, sie haben sich in Kanaan wie Insekten gefühlt, verlässt das Volk der Mut. Es verlässt sie die Zuversicht, das Land Kanaan erobern zu können. Und es bleibt ihnen nichts anderes als Jammern, Wehklagen und Bestürzung. Nicht aufgrund von Tatsachen, sondern aufgrund von Gefühlen und Befindlichkeiten der offenbar übereifrigen Kundschafter. Die angeblich uneinnehmbaren befestigten Städte in Kanaan und die angeblich übermächtigen Riesen dort sind doch alles Nichtigkeiten im Vergleich zur Macht des Allmächtigen. Der Himmel scheint auf ein Volk in Selbstmitleid zu fallen, und mit dem einstürzenden Himmel schwinden auch die Träume und Hoffnungen einer ganzen Generation, die sich danach sehnt, im Land ihrer Vorväter zu wohnen. Zur Strafe für ihren Zweifel müssen die Israeliten weiterhin durch die Wüste ziehen, 40 Jahre lang, bis dort eine junge und unbelastete Generation heranwächst, die reif genug ist, das Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Über diese Lehre und Botschaft sollten wir heute in der Diaspora nachdenken.
Und jetzt zum großen Finale erst einmal Dismanim und dann mein Shasha. Dismanim, das sind unsere Lichtzündzeiten, denn wenn am Freitagabend die Sonne geht, kommt ja unser Ruhetag, der Schabbat, und den begrüßen wir feierlich mit zwei Kerzen. Nun dürfen wir kein Feuer mehr machen, wenn der Schabbat schon mal angebrochen ist. Deswegen zünden wir unsere zwei Schabbesleuchter 18 Minuten vor Anbruch des Schabbat an. Deswegen sind unsere Zmanim, die Lichtzündzeiten, so wichtig. Wie gewohnt nenne ich die Zmanim für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Also, zur festlichen und vorschriftsgemäßen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.52 Uhr, in München, in Straubing sowie in Weiden bis um 20.59 Uhr und in Pilsen bis um Punkt 21 Uhr. Regensburg 21.01 Uhr, Augsburg 21.03 Uhr, Amberg 21.04 Uhr, Ulm sowie Konstanz am Bodensee 21.07 Uhr, Nürnberg, Fürth sowie Bayreuth 21.08 Uhr, Erlangen sowie Hof 21.09 Uhr, Bamberg 21.10 Uhr, Würzburg 21.14 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 21.20 Uhr. Und das war's schon wieder für heute. Wir hören uns wieder in einem neuen Shalom am nächsten Freitag hier bei uns auf Bayern 2 um kurz nach 14:30. Der kommende Freitag ist für uns der 29. Sivan. Sie finden unsere Shalom-Ausgaben aber auch immer als Podcast, jederzeit, zum Beispiel unter bayern2.de. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zu einem neuen Shalom am kommenden Freitag am 29. Sivan eine gute Woche, einen Shavua Tov. Und ich, der Strassmann Michi, wünscht Gid Shabbes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha, am Yisrael Chai.